Fully embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab. Ein neues Jahr hat soeben begonnen. Normalerweise wäre das wohl eine sehr busy Zeit für all jene, die Bewegung und Sport und Gesundheit und was weiß ich was alles anbieten. Doch nicht so im Januar 2021. Die Türen der Fitness-, Yoga- und Cycling-Studios bleiben geschlossen. So auch das Open Ride in Zürich. Ein Ort, an dem das geschieht, was ich gerne als Disco-Schwitzen bezeichne. Eine Indoor-Cycling-Klasse ist etwa das pure Gegenteil davon, was ich normalerweise selber übe und unterrichte. Und trotzdem, heute will ich die Mitinhaberin und Fernsehmoderatorin Eva Nidecker fragen, ist Disco-Schwitzen auch heilig? Ein Gespräch aus dem leeren Studio, in dem statt der Clubstimmung wie sonst bloß die Lüftung zu hören ist.
Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Wenn wir so in den Klischees denken und den Schubladen, wie die Menschen das ja sehr gerne tun, dann ist dieser Ort hier einer der unspirituellsten Orte der Welt.
Oberflächlich betrachtet, absolut, weil es ist laut, es lenkt ab.
Es gibt die Lichtshow, so viele Reize.
Ja.
Und trotzdem, ich finde, ich komme manchmal hierher und kann trotzdem etwas von diesem, vom Heiligen auch hier erleben.
Das freut mich sehr, sehr zu hören. Das ist ein großes Kompliment. Ich glaube, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Was wir ursprünglich kreieren wollten mit diesem Raum, war eben genau ein Ort der Zuflucht, der, wo man alles vergessen kann, ja. Wo man noch mehr bei sich ist, dadurch, dass es dunkel ist. Und natürlich hat es Lichter und ja, es ist laut, aber man vergisst das Ganze rundherum und spürt seinen Körper und die Bewegung des Körpers. Man spürt seinen Atem, den Schweiß und man ist kollektiv mit anderen Menschen zusammen. Mhm. Ein Energieaustausch, der hat auch was.
Absolut, ja.
Und das wiederum ja, hat tatsächlich den Effekt, dass man irgendwie trotz laut und Lichter und Disco und Party-Feeling... Genau. Dass man irgendwie ja, so rauskommt und ich bin auch jeweils so richtig beschwingt und gestärkt für den Rest des Tages und positiv und voller Glück.
Das ist so witzig. Wir nennen das, meine Freunde und ich, wir nennen das Disco-Schwitzen. Und ich weiß noch, das erste Mal habe ich gesagt, weißt du, das ist wie Ausgang, aber ich muss nicht trinken und es ist am Tag und ich habe etwas gemacht. Das ist super.
Ja.
Aber was mich so fasziniert daran ist, ich meine, man kann ja auch Sport machen und dann weiß man, es gibt diese Endorphine und so weiter, aber es hat viel mit Pushen zu tun, mit ja. mach mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, wie erlebst du das? Ist es für dich, wenn du auf diesen Indoor-Cycling-Bike sitzt, ein ich treibe mich an mit meinem Willen? Oder ist es eben genau das, was du gesagt hast von spüre meinen Körper?
Bei mir kommt es auf die Tagesverfassung an. Ich gehe jedes Mal mit einer anderen Haltung hierher. Es gibt Tage, an denen ich wirklich einfach nur wütend bin. Ja. Im Moment mehr als sonst. Aber wo ich einfach rausschwitzen möchte und abschalten möchte und gar nicht unbedingt den Anspruch habe, irgendwie unglaublich viel Sport zu machen jetzt oder wahnsinnig viel zu schwitzen, sondern ich möchte mich so emotional auch ein bisschen auskotzen.
Genau.
Darf ich das sagen? Und dann gehe ich mit einer anderen Haltung rein. Da gibt es aber auch Tage, an denen ich denke, ah, jetzt habe ich wieder mal, es zickt ein bisschen in den Hosen. Ich sollte wieder mal 1-2 Kilo abnehmen und ein bisschen schauen zu mir. Und dann kann ich durchaus auch mich peitschen lassen von der Energie des Instruktors, der ganz genau sagt, wie und was und wo und eine treibende Kraft ist, zusammen mit dem Licht, das auch noch vorwärts gerichtet funktioniert für mich, dass ich wirklich so den letzten Effort bereit bin zu leisten. Das, also es gibt schon beides für mich, aber ich glaube, also auch selbst beim Sport-Feeling, das ich haben möchte, ist es immer noch mein ich sage jetzt mein Tempo, meine Geschichte auf meinem Velo 5, sage ich jetzt mal, Velo 6 hat eine ganz andere Geschichte und einen ganz anderen Anspruch, als ich das habe vielleicht.
Ja, also den Körper als Zugang zum Heiligen, zu Gott, zum Universum, der Energie, wie auch immer man das nennen will, darum geht es uns immer in diesem Podcast. Wie können wir das Gefühl im Körper quasi als Tor brauchen? Mhm. Wie sehr ist das ein Thema, das dich umtreibt?
Ich denke, es ist ein großes Thema allgemein, nicht nur hier jetzt bei OpenRide in diesem Raum, während einer Session, sondern auch sonst in meinem Leben sehr wichtig. Mhm. Den Zugang zu sich finden und zu seiner Energie und zu seiner Ruhe. Ich glaube, das Schwierigste überhaupt für mich jetzt heutzutage ist, den Zugang zu einem ruhigen Ort zu finden. Die ganze Ablenkung, Presse, alle Leute haben eine Meinung zu allem. es wird gestritten, es wird diskutiert und irgendwie einen Ort zu finden, wo man, und das Handy ist so Gift. Und ich merke das im Moment mehr denn je, das ist so unnötige Ablenkung und Absorption für etwas, was sich gar nicht lohnt, seine Energie hinzugeben. Und wenn ich in der Natur bin, wie jetzt gerade, ich war 3 Tage in den Bergen, dann komme ich so richtig schön wieder auf den Boden, spüre den Berg unter mir, schaue den Himmel, spüre die Unendlichkeit und das wiederum löst bei mir einen Prozess aus. Und wenn ich hier am Riden bin, auf dem Velo sitze, dann habe ich auch solche Momente, auch wenn es laut ist, auch wenn es Lichter hat und die ablenken wirken können, aber es ist schon ein Moment, der nur mir gehört. Ich nehme das anders wahr als die Person neben mir auf dem anderen Bike. Und der wiederum ganz anders als der weiter nebendran. Absolut, also es ist wirklich, ich glaube, jeder hat das Bedürfnis wahrscheinlich auch, diesen Moment der Wahrhaftigkeit, der Echtheit, der zu finden.
Und das ist etwas, dieses Verbundensein mit dir selbst, das du in der Natur vor allem erlebst. Und hier gibt es noch andere Zugänge für dich.
Ja, ich denke also über die Liebe. Und damit meine ich gar nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern Liebe in allen Formen. Ich schöpfe sehr viel Kraft aus Liebe. Ich denke auch, wenn ich so meine Grundwerte, man macht sich ja Gedanken, je älter man wird. Wenn ich so meine Grundwerte heute anschaue, ja, man wird ein bisschen langweilig.
Darum muss ich hier in den Ausgang kommen.
Nein, ich finde, Liebe ist für mich absolut zu oberst, wenn es darum geht, Menschen zu spüren, mich zu spüren, mich über die Reflexion anderer Menschen gespiegelt zu spüren und wahrzunehmen. Das ist auch interessant, das mal so zu analysieren. Warum bin ich mit dieser Person befreundet und warum nicht mit der? Was gibt mir diese Person? Was gebe ich ihr? Was passiert daraus, aus diesem gegenseitigen Geben? Also das ist Liebe für mich. Und zum Glück gibt es Liebe, gerade in dieser Zeit. Ja. Ich bin auch dankbar, habe ich eine Beziehung. Ich denke ganz oft an Menschen, die alleine sind im Moment und keine Partnerschaft haben, die sie erfüllt. Es gibt auch genug Partnerschaften, die nicht erfüllend sind, wahrscheinlich. Aber die Liebe zur Mutter, zum Vater, zur Familie, das ist für mich ein heiliger Ort.
Die Familie?
Ja. Ja. Freunde gehören für mich auch zur Familie. Ja, also Familie im übergeordneten Sinn. Mhm. Menschen, die mich geprägt haben und wahrscheinlich im Umkehrschluss, die ich auch mitprägen darf über die Jahre. Daraus schöpfe ich ganz, ganz viel.
Und hast du eine Art ein Üben, das jetzt nicht mit Sport zu tun hat, das dich immer wieder so an diese Zugänge erinnert?
Muss ich mir überlegen. Ja, also die Musik. Die Musik ist für mich oft ein Schlüssel, um an einen Ort zu kommen, um jetzt Ruhe zu finden, um mich an einen Moment zu erinnern, um ein Gefühl zu entdecken, das man vielleicht länger nicht mehr gefühlt hat. Die Musik ist übrigens auch einer der wichtigsten Gründe, warum wir beide jetzt hier sitzen, warum es dieses Open Mic gibt. Die Musik verbindet die Menschen, es verbindet den Menschen mit sich selbst, es ist einfach ein Schlüssel. Das kann ganz viel bewirken. Also die Lampen sind schön und diese Disco-Lämpchen, aber die Musik ist der wahre Schlüssel, denke ich jetzt mal. Und das ist auch nicht bei Open Mic, das ist auch sonst für mich, wenn ich im Auto sitze, wenn ich joggen gehe, wenn ich bei mir zu Hause bin, dann je nach Stimmung höre ich mir andere Musik an und unterschiedliche Musik an und das kann mich sofort irgendwie an einen Ort bringen, der mich beruhigt, der mir Glück schenkt.
Und ist der Ort dann ein bestimmtes Bild, das hervorkommt oder ein bestimmtes... eine Emotion, ein Gefühl im Körper?
Ja, ich denke da, ich bin ein sehr visueller Mensch und da entstehen immer ganz viele Bilder, manchmal fast zu viele in meinem Kopf. Ich würde das gern manchmal ein bisschen abschalten können, aber in so einem Moment, ja, ich höre ein Stück Musik und weiß genau, jetzt liege ich am Strand in Paros, Griechenland, oder ich bin jetzt in den Bergen irgendwo. Oder ich bin bei meinen Eltern in Basel. Das sind viele, viele Bilder, die entstehen. Und die Bilder helfen einem auch emotional irgendwo hin, sich zu begeben. Definitiv, ja. Bilder sind wichtig.
Ja, und wahrscheinlich gerade jetzt im Moment, auch du hast gesagt, dass das Handy lenkt so ab und alle haben eine Meinung. Und du stehst ja auch in der Öffentlichkeit. Diese Ankerpunkte sind wahrscheinlich im Moment durch diese... veränderte Situation im Kollektiv, im Individuellen, ja, noch wichtiger geworden.
Absolut. Ich lebe das im Moment auch ziemlich bewusst. Ich habe vor kurzem mich ertappt, wie ich mein Handy in der Hand gehalten habe und so auf Instagram, in dieser Social Media App, durch die Stories gescrollt bin. Das sind diese kurzen 15-sekündigen Videos, jeder teilt da seine Momente, auch ich gebe das zu, wenn ich an einem schönen Ort bin, dann denke ich, ich möchte das teilen mit den Leuten, load dieses Video rauf und dann ist das draußen, dann frage ich mich, warum habe ich jetzt das gemacht?
Ja, genau. Ja.
Warum habe ich jetzt das gemacht? Ja, ich möchte es teilen, schön. Dann, auf der anderen Seite kann das natürlich auch wiederum anders rüberkommen. Wie gesagt, ich habe mich ertappt, wie ich so durch diese Stories gescrollt bin und ich habe gar nicht auf den Bildschirm geschaut. Ich habe einfach mit dem Finger nach rechts, tack, 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 immer eine Story weiter.
Aha.
Keine Sekunde lang habe ich eine Story angeschaut und mache einfach so, aha, wie ein Automat,
aha,
wie ein Computer, der einfach so programmiert ist, so zu machen. Und ich bin so, ich bin sowas von erschrocken.
Ja.
Und da wusste ich, da ist irgendwas schief. Das kann nicht gesund sein. Jetzt legst du das Handy und da kann man ja heutzutage in diesem Handy deine Bildschirmzeit... kannst du nachschauen, wie viel Zeit du verbringst? Hey, ich habe das mal gemacht.
Mach das nicht?
Nein, ich habe es jetzt gemacht, es war gut.
Okay.
Ich war bei 4 Stunden. 4 Stunden, ich finde das viel.
Es ist schon viel, aber...
Ja, ja, eben.
Es könnte noch mehr sein.
Ja, das gibt auch die... Ja, aber da bin ich erschrocken. Da habe ich mir vorgenommen jetzt, wie erfolgreich mir das gelingen wird, ist die andere Frage. Aber ich nehme mir vor, meine Bildschirmzeit, ob jetzt das nur das Handy ist oder die E-Mails oder auch am Morgen aus dem Bett gleich die E-Mails checken, die Newslage checken, das ist nicht gesund. Da ist du schon, vergiftest du schon dein Hirn und deine Art, in den Tag zu starten. Oder am Abend genauso, wenn du ins Bett gehst, dann lieber ein Buch lesen. Ja, ich möchte mehr lesen.
Aber das heißt, du bist dir jetzt so Rituale am Ausdenken, Einrichten, die du statt Ablenkung.
Richtig. Gerade jetzt, wo wir alle wahrscheinlich sehr gefordert sind, jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional mit der Situation umzugehen, auch mehr Zeit tendenziell, nicht alle natürlich, aber zur Verfügung haben, gerade jetzt ist das noch ein spannendes Experiment. Gerade jetzt, wo ich noch mehr Social Media betreiben könnte, es eben nicht zu machen.
Ja, ja.
Ja, wie machst du das?
Mit Social Media?
Ja.
Ja, diese Frage, die du gestellt hast, ja, warum teile ich jetzt diesen Moment? Das ist etwas, was ich mich auch gerne noch mehr fragen möchte. Und zu einem gewissen Teil, es gehört ja dazu, vor allem wenn du dein eigenes Business hast und irgendwie so ein bisschen was anbietest für Menschen, was ich mit meinem Yoga tue, was ich zum Teil auch mit diesem Podcast tue. Es gehört irgendwie dazu. Ja. Und trotzdem möchte ich nicht mich darin verlieren.
Ja, genau.
Ja.
Nicht abhängig werden davon.
Ja, und es ist so schnell, wie du sagst, du bist so schnell im Autopiloten, machst einfach, schaust einfach das an und dann, und ich ertappe mich dabei, ich schaue dann irgendwelche, frag mich nicht, 18-jährige Mädchen an, 22-jährige Mädchen und denke, ich sollte auch so aussehen.
Ja,
ich bin 36.
Ja, also und ich bin 40.
Meine
Güte. Nein, das hilft nicht.
Und dann denke ich so, wieso triggert das jetzt? Wieso? Ja. Und merke, ja nein, ich muss es wirklich, es muss weg.
Ja. Ich denke auch, ich bin auch gespannt, was passiert, weil diese Generation, ich sage jetzt von Influencern, die ist in den letzten 3-4 Jahren extrem populär geworden, diese jungen Menschen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Wenn ich in diesem Alter jetzt wäre, heute, ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich, dass man da nicht einen falschen Eindruck von Realität und von Selbstwahrnehmung auch hat.
Absolut.
In diesem heranreifenden Alter, denke ich jetzt mal.
Ja.
Und ohne die Bodenhaftung zu verlieren, da kriegst du Geschenkli und Kleider gesponsert, damit du das mal kurz anhast in so einem Post. Das ist sehr, sehr tricky, denke ich mal.
Ja, und vor allem die Kommentare, oder? Es wird ständig kommentiert, wie du aussiehst.
Ja.
Und wahrscheinlich, du hast mit dem noch viel mehr Erfahrung als ich, aber ich merke schon, nur alleine irgendein kleiner Kommentar zum Teil macht so viel.
Oh ja, kann dich verunsichern, es kann dich natürlich eben auch süchtig machen oder du lädst ein Foto hoch und dann gehst du alle 10 Minuten oder alle 30 Minuten schauen, wer hat es geliked? Wer findet das jetzt toll, dass ich in den Bergen bin und diesen schönen Bergen? Das ist so blöd. Also das ist ja auch erwiesen, dieser Dopaminausschuss, der sehr gefährlich ist im Kontext von Social Media. Aber ich denke auch, Social Media ist definitiv kein Ort der Heiligkeit und der positive Energie, der dich weiterbringt.
Nein, meine Lehrerin oder meine Mentorin, wie man immer dem sagen will, sie sagt, Facebook, that's the evil lord, Instagram, evil lord.
Ja.
böse.
Ja, ja.
Weil die halt wirklich so genau herausfinden, wie kriegen sie noch mehr von unserer Aufmerksamkeit.
Richtig, genau.
Und behalten dich noch länger da.
Absolut. Und lenkt dich von der wahren Realität
Grusig,
ab.
Ja. Also die wahre Realität.
Die für jeden etwas anderes ist.
Ja. Was hast du, was denkst du, was gibt es noch, das Gegengift zu all dem? Also wir können uns im Social Media, können wir uns nicht vollständig entziehen, außer wir gehen in den Wald.
Ja.
Das ist keine Option für mich, für dich wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Nein. Nein, geht nicht, leider.
Was tun wir?
Ja, ab und zu mal, dass ich wirklich mir eine kleine Oase, auch wenn es um 2-3 Tage sind, gönne. Mhm. Nur für mich, mit meinen Liebsten. Mhm. Und da muss ich in die Natur.
Ja.
Die Natur, das ist für mich der Ort, der mich meine Kraft wiederfinden lässt und mir wieder die Energie schenkt, die ich eigentlich in mir hätte. Aber oft, wie gesagt, in den Anschluss verliere zu mir selbst und dann bist du im Trott drin und dann gehen eine Woche, geht vorbei, 2 Wochen gehen vorbei, plötzlich sind 3 Monate. Wir hatten doch erst März, jetzt ist schon wieder Ende Jahr und die Zeit rast und man hat gearbeitet, man hat gegeben, und irgendwie zwischendurch sich einfach mal auszuklinken, das geht für mich eigentlich fast nur in der Natur.
Ja.
Und da gehe ich in den Wald, auf den Berg. Das mit dem Reisen geht im Moment nicht, ist auch gut, finde ich jetzt mal von einem ökologischen Standpunkt her. Ich gehe gerne ans Meer und surfen, das gibt mir sehr viel. Aber ich freue mich umso mehr, wenn ich wieder darf. Aber ja, die Natur, das Elemente Wasser und Erde und Luft sind so die Elemente, die mich stärken.
Und dann stellst du dein Handy aus, oder? Es ist einfach nicht so wichtig dann.
Ja, nee, ich lege es weg.
Ja.
Ich lege es weg irgendwie in ein Zimmer, in meine Tasche. Und ich habe jetzt das relativ gut in den letzten 3 Tagen ignorieren können. Schon jeden Tag mal kurz eine halbe Stunde mit den Mails und geschaut, was läuft im Geschäft, was läuft da. Aber sonst einfach weglegen.
Und wenn du sagst, Wasser, Luft, die Erde, wie erlebst du denn das ganz konkret? Kannst du das beschreiben, wie denn das ist, wenn du dich dort einklingst, einsteckst.
Ja, ich finde nichts Schöneres als gerade jetzt, wo es so viel geschneit hat. In den letzten 3 Tagen war ich in den verschneiten Bergen und der Schnee hat ja sowas, der dämpft ja die Akustik. Also und dann kommen wir da in diesem Ferienhaus an und dann gehe ich einfach mal, während alle anderen noch irgendwas am Auspacken sind, gehe ich einfach raus mit der Kapuze, mit dem warmen Mantel und stehe einfach dort und lausche und höre. Man hört nichts. Ja. Das Einzige, was ich gehört habe, war so ein paar Vögelchen, die aus dem Baum, aus der Tanne vis-à-vis irgendwie rausgeflogen sind. Und sonst war da nichts. Einfach nur der Schneefall. Und es war so dumpf. Und das, ich meine, das war fast schon skurril, wie wenig nichts da war. Es war nichts da. Und das hat mich ziemlich überrascht wieder. Und das habe ich gebraucht. Genau das habe ich gesucht. Das ist ein so Moment. Oder einfach mal im Sommer wandern gehen und den Boden unter den weichen Boden zu spüren. Das ist ein anderer Tritt als auf dem Asphalt in der Stadt. Das ist
voll, ja.
Und die Luft in den Wäldern, die ist so reinigend und so schön. Mhm. Ein Sternenhimmel. Ich glaube, das war schon im Jahrtausende, ist das schon was vom Faszinierendsten für die Menschheit, einfach in den Sternenhimmel zu schauen und die Unendlichkeit irgendwie so zu spüren. Ja.
Und das sind so simple Momente, oder?
Und sie sind da, jeden Tag immer. Aber wir nutzen es vielleicht zu wenig. Also ich zumindest jetzt, wenn ich in der Stadt wohne, hier in Zürich, es ist laut, Ablenkung, man hat seinen Trott, seine Abläufe, aber eigentlich könnte ich mir auch im Alltag noch mehr solche Momente gönnen. Einmal am Tag eine halbe Stunde irgendwie auf den Uetliberg, keine Ahnung.
Ja, oder sonst irgendwo im Wald, der noch näher ist. Ja,
genau.
Ja. Und ich finde es trotzdem dann so spannend, eben du sagst, in der im Schnee, es ist so still, da ist die Stille fast schon überwältigend. Mhm. Es ist so klar, du kannst gar nicht, es ist so, okay, wow. Ja.
Absolut.
Und trotzdem ist es nicht nur dort.
Ja, das ist so.
Sondern eben auch an einem Ort wie hier.
Es ist interessant. Ich
finde das so spannend.
Ja, ich habe immer wieder auch Gespräche mit Leuten, die zum Beispiel Freunden von mir, die noch nie da waren bei Open Ride. Und ich würde nie jemanden irgendwie zwingen, hierher zu kommen, nur weil es ein Freund von mir ist. Jetzt komm endlich mal, ich bin beleidigt. Nein, das bin ich nicht. Und die 2-3 Leute, die ich noch nicht überzeugen konnte, bei denen war immer die Antwort, ja, nee, ich gehe lieber in die Natur, Velo fahren. Und dann sage ich immer, hey, fair enough, absolut, das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Versuch's einmal und gib mir dein Feedback. Das nimmt mich einfach wunder, weil es hat was. Es hat nichts mit Natur zu tun, nein, aber es hat was. Und probier's mal aus, aber wie gesagt, no pressure. No pressure!
Ja, eben, es hat so mit diesen Bildern zu tun, die wir haben davon, was ist heilig, was ist spirituell, was ist Meditation und so. Und da passt es überhaupt nicht rein. Ja. Null. Ja.
Wir haben ja immer am Sonntag, also ich möchte an dieser Stelle noch kurz sagen, ich zähle mich jetzt nicht zu den im christlichen Sinne gläubigen Menschen. Ich habe meinen Glauben schwer in Worte zu fassen, aber bei mir geht es eher in Richtung Natur, Naturkräfte und Energie und auch Wissenschaft, weil ich auch so aufgewachsen bin. Aber wir haben immer hier bei Open Ride am Sonntag, die Rebecca gibt jeweils, oder vor Lockdown, ihre Mittagsstunde. Und das hat sich lustigerweise so eingebürgert mit diesem ganzen Licht und so und der Energie, die sie gibt, fast schon als Pfarrerin auf der Bühne, dass die Leute plötzlich von der Sunday Church gesprochen haben. Sunday Church, das ist eigentlich war eigentlich eher so ein lustiges, eine Spielerei, eine Wortspielerei, die sich eingebürgert hat und in den Köpfen der Leute, die zu ihr am Sonntag jeweils um Mittag in die Klasse gehen.
Sunday Church.
Das ist ihre Art von Kirche. Ja, es sind vielleicht keine Kerzen, aber es hat vielleicht was von so einer Kirche.
Und es ist eine Gemeinschaft.
Ja,
oder?
Es ist eine Gemeinschaft. Ja. Man betet nicht zu Gott hier jetzt in diesem Kontext, also zumindest nicht vorsätzlich, aber es hat was. Ja.
Ja, wir scheinen diese Rituale und so zu brauchen, auch wenn es nicht mehr der Sonntagmorgensdienst ist.
Ja.
Ja. Irgendwie trotzdem so dieses...
Genau, okay, Rituale sind sehr wichtig, denke ich auch, für den Menschen.
Und auf der anderen Seite kann man man kann das auch brauchen, um sich zu foltern.
Ja, kann man.
Kann man.
Und wir haben diese Kunde, die kommen nur deswegen.
Genau.
Foltern.
Genau.
Noch mehr, über die Grenzen. Und die kommen dann richtig verschwitzt raus.
Ja, und ich finde das noch, eben über die Grenzen, ich finde das auch schwierig, wirklich die eigenen Grenzen wahrzunehmen, gerade in diesem Umfeld von eben die Energie der Gruppe pusht, das Licht treibt dich an, die Musik, die Instruktorin.
Ja.
Und das ist ja auch gut
manchmal,
weil so ein bisschen externer Antrieb ist nicht nur schlecht.
Definitiv.
Aber dann so ganz bei dir zu bleiben, es ist wirklich, ich finde das eine der größten Übungsdingsanlagen hier.
Das freut mich zu hören. Das freut mich wirklich. Weil ich denke, es ist schon so, du hast es angesprochen, die Grenze, über die Grenze hinauszugehen, das an sich hat was wahnsinnig Kraftvolles. Und wir haben uns als OpenRide auf die Beine gestellt oder konzipiert haben, als das alles noch auf Papier war, haben wir uns viele Gedanken gemacht, was ist unser Anspruch, was wollen wir genau? Mhm. Weil es gibt tausende, Millionen von Fitnessstudios auf der Welt. Es gibt auch hunderte, tausende von Indoor-Cycling-Studios auf der Welt. Wie wollen wir das anders machen? Mhm. Und nicht einfach, damit wir es anders machen, aber einfach, damit wir uns auch treu bleiben in dem ganzen Prozess.
Ja, genau.
Und genau dieses Body-Shaming. Fitness ist auch nicht der gesundeste Ort, wenn man sich es mal genau anschaut. Man vergleicht sich, man fühlt sich minderwertig, es geht um Kalorienzählen und Protein. Man kann ja nur noch alles falsch machen, wenn man alles so befolgen möchte, wie man es liest.
Ja.
Und wir wollten uns komplett aus diesem rausnehmen. Wir wollten nicht über Kalorien, nicht über Bodymaße, über auch in der ganzen Präsentation, wie wir sprechen, mit den Bildern, die wir veröffentlichen, im Zusammenhang mit Kampagnen, die wir machen. Der Mensch ist im Fokus, das Zusammengehörigkeitsgefühl soll im Fokus sein, Energieaustausch, Spaß haben, Freude haben.
Ja. Ja,
und
genau.
Punkt.
Genau.
Auch wenn wir ein Format haben, das eher auf Performance hinzielt, das heißt Commit ist eher so Powerriden, da hast du natürlich auch eine kleine Konsole am Bike für die das doch wollen und ihre Leistungsdaten wünschen, aber es darf nicht ablenken, es wäre schade, wenn diese Computer alle so fest leuchten würden in diesem dunklen Raum und dann dieses Gefühl, das Raumgefühl sich verändert, das wollten wir nicht.
Und du sagst, ihr wolltet nicht eben einfach so ein weiteres Fitnessstudio sein, das die Menschen zu noch mehr sich selber pushen antreibt. Ja. Was hat dich dazu gebracht, überhaupt dich auf dieses Abenteuer einzulassen? Also ich meine, das ist auch...
Also ich hab vor wahrscheinlich ziemlich genau drei Jahren Indoor Cycling entdeckt. Mhm. Und zwar hier in Zürich. Ist eine längere Geschichte, nicht so spannend, aber ich habe es entdeckt und war total begeistert. Von der Idee in einem dunklen Raum, auch wenn das damalige Studio das nicht so umgesetzt hat wie wir, aber es hatte schon was, da war eine Magie für mich drin. In einem dunklen Raum nur meinen Körper zu spüren und die Energie des Instruktors vorne noch zu spüren, das hat mir gereicht, um wirklich, ich war da 4-5 Mal in der Woche auf dem Velo.
Wow.
Ja, und dann habe ich gedacht, es hat mir was gefehlt.
Ja.
Das Ganze, wie man mit Menschen umgeht, ist doch noch wichtig für mich. Wie fühlt man sich an einem Ort, wenn man reinkommt? Das muss schön sein und man muss willkommen geheißen werden und nicht irgendwie gemustert werden oder irgendwie. Das sind so ganz feine, subtile Momente, die ich registriert habe an diesem Ort und mir nicht gefallen haben.
Ja.
Und da dachte ich, hey, weißt du was? Mit meinem Partner zusammen, wir machen das selbst.
Wir sind das Beste.
Wir machen es, aber wir machen es anders. Ja, und dann haben wir wir wussten aber, wir brauchen Verstärkung. Und zwar von jemandem, der Profi ist in dem Bereich. Und dann haben wir die Rebecca gefunden, die ist jetzt Head Coach von OpenRide und kreative Leitung. Diese Reise mit ihr und meinem Partner, die zu diesem Resultat geführt haben.
so ein
aus einer Idee. Also, ja, das ist schon noch verrückt, ja.
Und da musstest du wahrscheinlich auch andere Dinge dann sein lassen, aufgeben.
Ja. Obwohl, es war mir gar nicht, ganz ehrlich, die Tragweite dieses Projektes war mir damals nicht bewusst.
Das ist wahrscheinlich gut.
Es war gut. Sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Aber ich denke, das ist schon auch schön, dass man einfach mal sich auf ein Abenteuer blindlings einlassen kann mit einem Risiko. Es braucht Risiko und Mut auch, das zu machen.
Mega viel Mut, ja.
Und man, es hat auch ein paar, es hat auch ein paar Opfer gebraucht. Also es war für die Beziehung nicht einfach. Wir sind heute glücklicher und stabiler denn je, aber wir hatten unsere Krise vor einem Jahr, kurz vor dem Opening. So, fuck, wo sind wir als Paar geblieben? Was hat das mit uns jetzt gemacht? Das ist, der Workload ist das eine, aber auch die Kommunikation, die sich verändert. Man muss viel, viel genauer, klar kommunizieren und Verantwortlichkeiten definieren. Da kommt eine Drittperson ins Spiel. Okay. Nicht mehr nur du und ich, jetzt kommt noch da. Und es war wahnsinnig. Wow. So viel lernen. Aber so viel schönes Lernen. Mit auch Tränen und Schmerz und Verzweiflung und Angst. Immer wieder. Aber es hat sich immer wieder gelohnt. Und wenn ich hier bin jetzt mit dir, dann denke ich, es hat sich gelohnt. Ja. Auch wenn wir jetzt zusehen. Aber wir werden es schaffen. Entschuldigung, Corona. Du kannst uns nichts anhaben.
Nein. Nein, aber ja, ich meine, und eben auch jetzt mit Corona, diese Angst, dieser Mut. Ist es, was ist es, was dich auch dort immer wieder weitermachen lässt? Also weißt du, dass so das...
Ja, also ich denke, es sind zu viele Menschen... Inklusiv, also vor allem das Team, das wir auch kreiert haben, auf den 20 Leute, die arbeiten für oder miteinander für OpenRide. Diese Leute, alle Kunden, 4.500 Kunden innerhalb eines Jahres, die durch diese Türe gekommen sind. Das sind viele Leute, viele E-Mails, die kommen, hey, bitte geht nicht auf, das macht Mut. Weil da, ich glaube, das fehlt ganz vielen Leuten und auch mir. Und es wäre unglaublich schade, dass jetzt einfach irgendwie, es war auch... mal jetzt bei den Fakten zu bleiben, es war auch zu teuer, um jetzt einfach den Stecker zu ziehen. Wir müssen irgendwie durch die Krise kommen.
Aber eben da dann nicht in diese vollständige Angst hineinzufallen von, oh mein Gott, und ich muss jetzt irgendwie und ich muss und ich muss machen, dass es wieder, und was kann ich, weißt du, was ich meine, so dieses Getriebene irgendwie nach Möglichkeiten suchen, um doch noch Geld zu machen, das wäre ja auch ganz schade für dich.
Genau. Ich glaube, das ist ein dünner Grat, den wirtschaftlichen Druck zu meistern und nach Lösungen zu finden. Das passiert alles, das passiert. Aber gleichzeitig eine Entspanntheit zu wahren und eine Ruhe zu wahren und nicht dieses tolle Projekt und diesen Brand OpenRide, der für so viele Werte steht, zu gefährden, indem man einfach aus Not heraus reinschießt und irgendwas macht, um an Geld zu kommen.
Genau.
Ja, wir hätten auch offen bleiben können, mit Maske. Wir hätten massiv hinten raus gewirtschaftet, das wäre nicht aufgegangen. Wir hätten es machen können, aber das Personal wäre am Ende, ich wäre konstant gestresst. Dann finde ich lieber runterfahren, sich besinnen und zur Ruhe kommen und in dieser Ruhe nach vorne schauen. Und schauen, wie könnten wir aus dieser Krise wieder rauskommen. Was gibt es noch für Lösungen, für Möglichkeiten? Ja, man muss die Ruhe versuchen zu wahren.
Ja, unbedingt.
Ist nicht immer einfach.
Nein, und ich meine, das braucht ja auch so viel Vertrauen, dass du in der Krise sagst, ich lasse mich da jetzt nicht auf dieses Hypere ein.
Ja, und auch, also ich bin selbst auf einer persönlichen Ebene, ich habe nicht Angst vor Corona, ich habe Respekt. Ich respektiere vor allem die ganzen Umstände, auch mit den Spitälern, vor all den Leuten, die an der Front arbeiten und all die betroffen sind. Aber ich habe nicht Angst für mich persönlich. Aber was ich habe, ich habe ein Gemeinschaftsgefühl. Ich finde, es ist auch verantwortungslos, jetzt einfach nur, damit man diese Kuh noch melken kann, einfach irgendwas zu machen und offen zu halten und so ein bisschen an den Behörden vorbei sich zu mogeln und an den Auflagen sich vorbei zu mogeln. Das finde ich nicht cool. Da bin ich dann schon sehr, dann finde ich, hey, jetzt reißen wir uns doch alle mal kurz zusammen, durchschnufe, es geht noch ein paar Monate, aber dann wird sich alles wieder bessern und den Moment bewusst anders nutzen. Das ist eher so den Weg, den ich beschreiten möchte.
Eben, ich meine, es gibt auch, diese ganze Krise hat ja auch ein riesiges Potenzial in sich, sodass viele Leute haben viel mehr Zeit.
Ja.
Und ich verstehe total, dass das bedrohlich sein kann.
Ja.
Aber es kann ja auch
schön sein,
eben mal zu atmen.
Ja, auch zu realisieren, wie man konstant in diesem Fahrtwasser war, Jahr ein, Jahr aus.
Ja.
Das war beim ersten Lockdown für mich fast noch ein bisschen prägnanter, der Unterschied. So dieser freie Fall. Erster Lockdown und dann so, wow, okay, wir haben jetzt 2 Jahre lang hart gearbeitet, eigentlich ununterbrochen, und dann von 180 auf 0 runterzufahren, das hat mir wahnsinnig gut getan. Ganz ehrlich, ich habe dann im Mai gestaunt, als es hieß, ihr dürft wieder öffnen. Ich so, was?
Ich bin noch nicht bereit.
Und jetzt am zweiten Mal ist es ein bisschen anders verlaufen, muss ich sagen. Der Druck ist ein bisschen größer. Weil nach Winter, es geht länger, man kann es noch schwieriger abzuschätzen jetzt im Moment, aber man lernt damit umzugehen, man wird flexibler. Man kann nicht alles kontrollieren.
Nein. Eben, und es ist wie, das stimmt ja immer, man kann nichts kontrollieren.
Nein, das ist spannend, der Kontrollgedanke. Der Mensch hat ja gern die Kontrolle und Sicherheit, und das ist das, Corona lehrt uns alle Demut und letztendlich auch loslassen.
Ja.
Vertrauen.
Ja. Ja. Also wir könnten das lernen, aber wir können natürlich auch einfach so tun als...
Genau, richtig.
Und ablenken und so weiter.
Genau. Es ist so, jeder geht anders damit um, ja.
Was ist, falls das dann irgendwann mal wieder anders ist, niemand weiß wann, was denkst du, was nimmst du mit aus dieser Zeit?
Ich werde mitnehmen, für mich persönlich, dass es uns gelungen ist, Ruhe zu bewahren, irgendwie, trotz einzelnen Ausreißern von Angst und Verzweiflung und Unsicherheit. Die sind ja doch da, die Momente, sie sind selten, aber sie sind da. Damit umzugehen oder lernen umzugehen mit so einer Krise, dass ich das gemeistert habe. Ich glaube, das wird wahrscheinlich für mich persönlich die Reise sein. Ich merke ja jetzt schon, wie ich anders damit umgehe als jetzt im Frühling noch. Das ist eine Reise. Das andere ist, es gibt noch so viele andere Probleme in der Welt. Relativieren. Mhm. Ja, wir haben da ein historisches Moment. Und es ist groß und es ist beängstigend und es hat einen Impact wirtschaftlich und sozial und gesundheitlich. Aber ich glaube, dass es uns gelungen sein wird, als Start-up, das sich in die 6 Monate vor Corona erst eröffnet hat, irgendwie durch diese Krise uns zu manövrieren. Ich denke, das wird mir was geben und mir Kraft geben für alles, was noch kommt. Weil ich glaube, wenn wir das überstehen, dann kann noch vieles kommen, denke ich mal.
Das stimmt, so das Wissen, wir haben das geschafft.
Genau. Also. Am Tonschuh, also nicht jetzt nur auf OpenRide bezogen, aber auch sonst, ich denke, die Fähigkeit loszulassen, die Fähigkeit zu vertrauen. Es kommt, wie es kommt. Jeder Tag ist neu und man muss ihn nehmen, wie er kommt.
Voll. Es ist so simpel, aber es fühlt sich nach dem allergrößten Risiko ever an. Nicht?
Ist so.
Also ist so. Wenn du das wirklich ernst nimmst und so radikal lebst, jeden Tag so nehmen, wie er kommt, ist so. Ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Ja.
Und ich glaube, da gibt es andere Kulturen auf der Welt, die das viel besser wegstecken, weil die in einer anderen Kultur leben. Und die Schweiz ist ja wahrscheinlich weltweit gesehen eines der Länder, die auf Sicherheit und Kontrolle und Finanzen gebaut ist, oder? Ja. Und das hat uns auch geprägt, ob man jetzt in diesem Bereich tätig ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber wir sind aufgewachsen in einem Land, das Sicherheit ausstrahlt. Und das ist auch so. Ich glaube, wir können dankbar und dürfen dankbar sein, dass wir in der Schweiz durch diese Krise gehen dürfen.
Voll,
auch wenn wir im Moment wahrscheinlich ein bisschen komische Sachen machen politisch. Ich kann auch nicht alles nachvollziehen. Föderalismus ist auch nicht immer die Lösung, gerade in der Pandemie nicht. Das ganze Ausland lacht über uns. Ist vielleicht auch mal gut.
Ja,
vielleicht ist mal gut, vom hohen Ross runterzukommen und zu sagen, Also ja, der Virus kennt keine Grenzen, keine Staatsgrenzen.
Nein.
Ja.
Oh, das mit dem Kontrolle aufgeben, das ist nicht so ganz unseres.
Nein.
Egal ob Schweizer oder nicht,
aber ja, das ist so. Ich glaube auch.
Oh Mann.
Das kann eine gute und auch heilende Lektion sein.
Ja, und vielleicht, alle. Ja, kann das auch den Kreis wieder schließen zum Open Ride hier, das Erleben auf dem Velo. Ich meine, das hat ja auch irgendwas mit, ich kann ja nicht kontrollieren, was mein Körper da macht. Der macht irgendwas und sagt mir, jetzt musst du aufhören.
Genau.
Jetzt kannst du nicht mehr weiter.
Ja.
Und natürlich kann ich auch dort dann die Signale des Körpers überdecken und weiter. Ja gut, ich weiß es nicht. I don't know.
Ja. Das ist ja genau. Ich weiß es nicht. Ich glaube, den Satz den hören wir so viel jeden Tag. Keine Ahnung. Planen, schwierig. Aber es hat auch was Befreiendes, nicht planen zu können. Uns geht ja allen gleich. Das hat was. Dass man ist zusammen im gleichen Boot. Und nochmals, natürlich gibt es andere. Da gibt es Leute, die jeden Tag jetzt am Rampe sind und am Kämpfe sind. Und jeder erlebt das anders. Aber das, wie gesagt, das Virus macht keinen Halt vor Berufsgattungen oder irgendwie sozialen Schichten. Das spielt alles keine Rolle mehr. Man ist im selben Boot. Und das hat was Schönes in sich. Ja. Wenn man etwas Positives wegsehen.
Danke vielmals.
Danke dir.
Wahrscheinlich ohne das Virus mit einer Gattung.
Richtig. Sehr schön. Man muss immer das Gute tun.
Ohne das andere ausklammern.
Eva Nidecke war das, Fernsehmoderatorin und Mitinhaberin des Disco-Schwitztempels in Zürich. In unserer nächsten Folge von Holy Embodied nehmen wir uns ein paar der Hörerinnenfragen vor. Unter anderem, wovon redet ihr eigentlich, wenn ihr von Karma redet? Bis dann also und danke vielmals fürs Losen. RefLab.